Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir miteinander in dieser Serie sein Feinde des Herzens. Wir haben schon zwei Predigten gehört darüber. Jetzt ist die dritte, nächste Woche gibt es noch mal eine. Und dabei ist es ja ganz wichtig, dass wir verstehen, wovon wird da eigentlich geredet, was bedeutet das mit dem Herz. Wenn wir vom Herz reden, dann reden wir meistens von unserer Pumpe, wo da schlägt. Aber nicht immer. Wenn ein Junge zum Beispiel sagt, ich habe Herzschmerz, dann meint er sicher nicht, ich habe ein Problem mit meiner Pumpe. Dann meint er etwas ganz anderes. Und für uns ist es wichtig, zu sehen, wie redet eigentlich die Bibel vom Herz. Die wenigsten Bibelstellen, wo du findest, wo Herz vorkommt, ist von dem Fleisch. Gegenstand da in dir, in deinem Körper, dreht davon, sondern was bedeutet eigentlich Herz? Im Hebräischen heißt das Wort Leb, im Griechischen Kardia und damit wird eigentlich das Zentrum vor allem ausgedrückt. Damit ist nicht das Herz gemeint, wo das Blut durchpumpt, sondern eigentlich das Zentrum von einer menschlichen Person. Und das umfasst dann ganz viel. Wenn die Bibel von Herz redet, dann umfasst das auch den Sitz von deinem Verstand. Das ist der Sitz von deinen Gefühlen, der Sitz vom Willen von einem Menschen. All das ist inbegriffen in dem Herz. Dort im Herz, da fällst du deine Entscheidungen vom Leben. Und das ist auch der Ort, wo Gott durch den Heiligen Geist dich will erneuern und verändern. Also das Ganze hat mit Charakter zu tun, mit der Persönlichkeit, mit dem Willen, mit dem Verstand. All die modernen Ausdrücke, die wir haben, wenn du in der Bibel vom Herz liest, ist das da inbegriffen. Und das ist Teil von dieser Bedeutung. Also es geht letztendlich um dein Innenleben als Mensch. Und so lesen wir im Sprüche 4, 23, Micha hat den Vers letzte Woche auch gebracht und er könnte über die ganze Serie eigentlich nehmen. Sprüche 4, 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und sicher ist es gut, wenn du nach deiner Pumpe schaust, aber damit ist jetzt gemeint, schau nach deinem Innenleben. Und das werden wir heute miteinander anschauen. Wir haben, wie gesagt, schon zwei Predigten gehabt. Und ich will euch so eine grobe Übersicht geben, was die Einzelnen eigentlich für eine Bedeutung haben, was dahinter steckt. Michael, das letzte Woche meinte ich auch schon so erwähnt, aber ich habe gedacht, ich mache es noch schriftlich, dass ihr es seht. Nächste Woche von der Dabrina, ich werde nichts vorwegnehmen, wenn ich das jetzt schon sage, sie wird über Schuldgefühl reden. Wir reden über Finden von deinem Herz, Finden von deinem Innenleben. Und ein Find sind Schuldgefühle. Darf ich mal die Übersicht sehen? Bei Schuldgefühl geht es darum, dass du sagst, ich schulde dir etwas. Und darum habe ich Schuldgefühl. Ich schulde dir etwas. Der zweite Find, den wir heute anschauen wollen, der Zorn, da heisst, du schuldest mir etwas. Und darum bin ich zornig auf dich. Du schuldest mir etwas. Letzte Woche der Michael hat über die Gier predigt, wo er gesagt hat, ich schulde mir das. Ich bin mir selber etwas schuldig. Ich muss nach mir schauen. Ich habe das Recht drauf. Das ist die Gier. Und der Christoph hat über Neid-Eifersucht predigt, wo es eigentlich darum geht, Gott schuldet mir das. Das, was er dem anderen gibt, das sollte Gott mir auch geben. Das kann doch nicht sein, dass der andere das einfach überkommt und ich nicht. Das ist der Neid und Eifersucht. Und Gott hat in seinem Wort gesagt, wie wir mit all diesen vier Finden umgehen können. Die greift unser Herz, unser Innenleben an und wir müssen darauf achten, wenn das passiert und wie wir damit umgehen können. Und Gottes Wort sagt uns das. Wir schauen heute eben miteinander den Zorn an. Und der Zorn, der sagt, du schuldest mir das. Oder du schuldest mir etwas. Ich bin zornig, weil ich nicht überkomme, was ich will. Ich bin zornig, weil ich nicht überkomme, was ich will. Frauen würden das ein bisschen anders ausdrücken. Die sagen dann nicht, ich bin zornig, sondern ich bin ein bisschen aufgebracht. Aber eigentlich bedeutet es genau das Gleiche. Zornige Menschen sind im Grunde eigentlich verletzte Menschen. Wer zornig ist, bei dem ist irgendetwas passiert im Leben. Der ist irgendwo, hat eine Verletzung erfahren, irgendjemand hat ihn verletzt. Und dort hat sich der Zorn freigesetzt. Durch die Verletzung. Die Verletzung ist passiert, weil mir jemand etwas genommen hat. Und darum entsteht Zorn. Und darum ist eine Person zornig. Ich will ein paar Beispiele machen, dass er so ein bisschen drin hineinfindet, was das eigentlich bedeutet. Ein Mann zum Beispiel, der sagt, früher mein Vater, als ich 12 war, hat er meine Familie, meine Mutter, meine Geschwister und mich verloren. Mein Vater ist, als ich 12 war, also nicht bei mir, das ist ein Beispiel, gell? Mein Vater ist bis heute noch da. Mein Vater hat mich verloren. Hat uns verloren, im Stich gelassen. Er hat mir meine ganze Kindheit genommen. Er hat mir all die schönen Weihnachtsfeste genommen, die wir hätten feiern können. All die Geburtstagsfeste, wo wir zusammen gewesen wären als ganze Familie, die hat er mir genommen. Und darum habe ich ein Recht, auf meinen Vater zornig zu sein. Der schuldet mir meine ganze Kindheit. Und so ein Mensch hat Zorn in sich. Du schuldest mir etwas. Ich habe etwas verloren wegen dir. Und das trägt die Person vielleicht ein ganzes Leben lang mit sich um. Oder jemand anders sagt, die Frau, mit der ich jetzt 10 Jahre zusammengelebt habe, die hat mich nur ausgenutzt und dann ist sie abgehauen. Sie schuldet mir die 10 Jahre. Ich bin zornig. Zorn hat immer irgendetwas mit Schuld zu tun. Der andere schuldet mir etwas. Und darum bin ich zornig. Mein Freund hat mich vergessen, er hat mich links liegen lassen, obwohl ich ihm sein Vertrauen geschenkt habe. Und darum bin ich zornig auf meinen Freund. Er schuldet mir das Vertrauen, das ich ihm geschenkt habe. Oder jemand anders ist zornig über einen Mann, wo mit der eigenen Frau fremdgegangen ist. Wo mit meiner Frau fremdgegangen ist. Da bin ich zornig, hässig und ich sage, du schuldest mir etwas. Ein biblisches Beispiel, wo ich finde, wo das auch ganz, ganz gut rauskommt. Ganz viele von uns kennen die Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat. Sie wird oft schön bezeichnet, vom verlorenen Sohn. Ich finde es spannend zu entdecken, dass es eigentlich 2 verlorene Söhne gegeben hat. Oder im Endeffekt noch einer ist der 2. Sohn, der zu Hause geblieben war, verloren gewesen, obwohl er zu Hause war. Ganz kurz, da war ein Sohn, der das ganze Erbe sich auszahlen hat lassen und vom Vater weggegangen ist. Er hat alles verprasst und irgendwann hat er keinen Ausweg mehr gehabt, er war wirklich im Dreck und ist wieder retourgekommen. Der andere Sohn war brav zu Hause, hat immer gearbeitet, immer büffelt, war immer in der Nähe vom Vater. Und jetzt kommt der eine Sohn, der abgehauen ist, der das Erbe verprasst hat, kommt heim, was hat der Papi zu tun? Der hat nichts Besseres im Sinn, als dem entgegenzurennen, was dort mal unüblich war. In den Arm zu nehmen, ihn wieder frisch einzukleiden, ihn zu waschen und ein Riesenfest zu veranstalten. Feiert alle mit mir, mein Sohn ist wieder heimgekommen. Und dann wird uns berichtet in dieser Stelle, wie der ältere Sohn, wie der nicht beim Fest war, weil er zornig war. Ich bin zornig. Und er wollte nicht ins Fest hineingehen. Er war sowohl zornig auf seinen Bruder, der alles verprasst hat und jetzt wieder heimkommt. Er war aber auch zornig auf seinen Vater, wo jetzt so viel Aufmerksamkeit dem anderen gibt. Und er denkt, eigentlich, du schuldest mir etwas. Ich habe eigentlich das Recht drauf. Du hast mir etwas genommen, für mich hast du ein Fest nicht gefeiert. Ich habe immer alles geleistet. Du schuldest mir etwas. Zornige Menschen sagen, jemand hat mir etwas genommen und der jemand ist mir aus dem Grund etwas schuldig. Es geht also um eine Schuld, die zurückgezahlt werden muss. Das ist Zorn. Und wenn du solche Leute so Mitarbeiter in der Firma hast, wo zornige Menschen sind, das ist nicht wirklich ein rundes Klima. Zornige Menschen versuchen, andere ständig auf ihre Seite zu bringen. Wie sie sehen sich ja im Recht. Ich habe ein Recht darauf, zornig zu sein und eigentlich das zu bekommen, was mir würde zustehen. Zornige Menschen versuchen andere auf ihre Seite zu bringen und jede Gelegenheit nutzen, dass sie es irgendwie heimzahlen können. Dass sie wieder eins retour geben können, eins umgeben können. Das ist Zorn, weil du schuldest mir etwas. Und wenn ich das einfordern kann, dann lasse ich dich das spüren. Ich lasse dich spüren, dass ich zornig bin. Dass du mir eigentlich etwas schuldest. Hast du eigentlich gemerkt, wie du mit mir umgegangen bist? Was mir fehlt wegen dem? Es geht um eine Schuld, die beglichen werden muss. Jetzt habe ich eingangs gesagt, die Bibel tut uns nicht nur aufzeigen, was die Finde sind, sondern die Bibel bringt uns für jeden von diesen Finden eigentlich eine Lösung. Was wir tun können, damit der Find in unserem Innenleben, in unserem Herz keine Chance bekommt. Was sagt die Bibel dazu? Sie sagt sehr viel über Zorn und über Schuld. Im Psalm 25, da lesen wir zum Beispiel, mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Das ist das, was Gott tut, was bei Gott eingefordert ist. Und dann lesen wir im Epheser 4, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Da wird euch eine Lösung zeigen, wie wir mit Zorn sollen umgehen. Der Paulus sagt da, gib dem Teufel keinen Raum in deinem Leben. Lass das Böse nicht zu, sondern vergib und geh nicht mit dem Zorn ins Bett. Also auf gut Deutsch, geh mit dem Zorn um. wisst ihr, bei zornigen Menschen ist es genau so. Ein zorniger Mensch, wie wir das so schön sagen in unserer Sprache, der tut am anderen etwas nachträgen. Da immer überlegt, was das bedeutet. Du sagst, du schuldest mir das, ich tue dir das nachträgen, aber wortwörtlich im Sinn, ich tue ihm etwas nachträgen. Das heisst, ich tue dem anderen eigentlich die ganze Zeit mitteilen, hey, du bist mir etwas schuldig. Und wenn er davor geht, ich laufe ihm nachher, ich tue ihm das auf alle möglichen Art und Weise unter die Nase reiben und zeige, ich bin zornig auf dich. Ich tue dir das nachträgen. Aber wisst ihr, was in dem Moment passiert, wenn du das nachträgst? Du bist selber belastet. Du trägst etwas. Du trägst ihm das nachher, gibst es ihm ja nicht ab. Du trägst es ja immer. Und das ist Zorn. Und du merkst gar nicht, wie du ständig selber der Belastete bist. Das Spannende ist, ich habe jetzt mit der Julia nicht austauscht, sie tut ja Psychologie studieren, aber wenn ich das recht verstanden habe, weiß eigentlich jeder Psychologe, egal ob du Christ bist oder nicht, es ist gesund, am anderen zu vergeben. Es ist gesund, sie macht so. Gut, ich habe nämlich nicht Psychologie studiert. Es ist gesund. Und das spielt, da ist gar nicht die Frage, bist du Christ oder nicht. Wenn ein Mensch vergibt und dem anderen nicht nachträgt, dann lebt er viel gesünder. Und ich stelle immer wieder fest, Gott, wo uns geschaffen hat, wo sich alles ausgedacht hat, wie er am besten daraus kommt. Und wie selbst Psychologen manchmal auf Sachen kommen, die du eigentlich in der Bibel finden kannst. Wir nennen das auch Psychohygiene. Und darum ist es wichtig zu erkennen, wenn Gott sagt, geh mit deinem Zorn um, vergib, dann muss ich nicht sagen, also ich bin jetzt Christ, ich bin nie mehr zornig. Das lehrt uns die Bibel nicht. Sie sagt nicht, dass ein Christ nie mehr zornig ist. Die Frage ist nicht, bist du zornig oder nicht, sondern wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dem Zorn, der in dir hochkommt, wie gehst du jetzt damit um? Was machst du? Als Christ kannst du den Zorn, den du trägst, loswerden. Du musst dem anderen nicht nachtragen. Du hast einen Ort, wo du es ablegen kannst. Und schaut, bei dem Freisein von dieser Last, von dem Zorn, das ist ein Angebot, keine Verpflichtung. Du kannst Christ sein, zu Gott gehören, mit Gott leben und dem anderen gleich etwas nachtragen, aber total belastet sein. Und Gott bietet dir an, dass du in ihm darfst frei sein. Das ist aber ein Angebot und keine Verpflichtung. Da haben wir eben oft ein verkehrtes Verständnis. Ich möchte euch noch Epheser 4, 31 vorlesen. Da heißt es, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Ihr werdet mir sicher zustimmen, das ist super leicht, oder? Haben wir das Problem damit? Wenn du wütend bist, wenn du zornig bist, tu es einfach weg. Was treibst du dem anderen nach? Tu es weg. Ich sage ja, das ist super, aber wie geht das? Wie mache ich das? Ich habe in letzter Zeit so oft mit Leuten geredet, wo ich merke, da ist wirklich das Ringen. Wie mache ich das? Wie bringe ich den Zorn weg? Wie bringe ich meine Wut los? Und Vers weiter im Epheser, da lesen wir jetzt gerade die Lösung. Gerade ein Vers weiter heißt: Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wie kann ich also das loswerden? Wie kann ich vergehen? Indem, wie ich weiß, ich selber bin auch schuldig geworden und Gott hat mir voll vergeben. Wie soll ich vergehen? So, wie Christus mir vergeben hat. Das ist vielleicht eine steile Aussage, aber ich weiß nicht, ob es nicht wirklich kann sein, wenn du selber Vergebung für dich erlebt hast, ist es viel einfacher, Vergebung auch weiterzugeben. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass auch Leute, die Jesus nicht kennen, können anderen vergeben, aber ich glaube, es fällt viel schwerer. Wie wenn dir bewusst ist, was bei dir passiert ist. Gott hat mir vergeben. Und im Unser Vater beten wir das. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn das nur so einfach wäre, aber ich muss mich eben in dem Moment konzentrieren darauf, ich bin ein freier Mensch, weil Gott mir vergeben hat. Und aus dieser Freiheit raus, darum, habe ich Freiheit, einem anderen können zu vergeben. Übrigens, was ist denn Vergebung? Vergebung wird oft missverstanden, auch unter Christen, wo man sagt, es geht um Vergessen. Vergehen heisst nicht vergessen. Ich weiss vielleicht mein ganzes Leben lang, was da passiert ist. Vergehen sagt, die Person schuldet mir vielleicht dies und das, aber hier und jetzt beschließe ich, dass die Schuld vergeben ist. Ich tue sie ihm nicht mehr nachträgen. Ich weiß wohl noch, was passiert ist. Aber ich klage den anderen wegen dem nicht mehr an. Die Person schuldet mir aus dem Grund nichts mehr. Und das ist ein Entschluss, den du musst fassen. Die Schuld ist vergeben. Und wenn wir jetzt ein paar Beispiele, die wir vorher angeschaut haben, nochmal nehmen, wie könnte das aussehen? Der Vater, der gegangen ist, als ich 12-jährig war, und der Sohn, der würde heute sagen, Vater, du hast uns, mich, verloren, als ich 12 war. Das war absolut gemein, egoistisch. Das hat mir weh da. Du hast mich meiner Kindheit beraubt, aber hier und jetzt vergib ich dir. Du schuldest mir nicht mehr länger meine Kindheit, wo du mir genommen hast. Es ist vergeben. Oder in der anderen Situation, mein Freund, du schuldest mir nicht mehr länger mein Vertrauen, wo du so missbraucht hast. Ich vergibe dir. Oder Chef, du schuldest mir nicht länger die Anerkennung, die ich eigentlich verdient hätte. Es ist vergeben. Vergebung sagt, ich benenne die Schuld, ich nenne sie beim Namen und ich streiche sie. Die Schuld ist weg. Und jetzt ist es so bei der Vergebung, wenn du zornig bist auf jemanden und du weißt, ich muss vergeben. Ich muss vergeben, weil sonst träge ich ja am anderen etwas nach. Das ist für ihn nicht gut, aber vielmehr auch für mich nicht gut. Du weißt das. Und dann sagst du, Vater im Himmel, vergib ihm. Aber am nächsten Tag kommt es dann gerade wieder rauf. Was machst du denn? Du sagst, wie habe ich dem Trottel nur vergeben können? Das kommt innerlich einfach rauf. Dann muss ich wieder das Gleiche tun. Und sagen, Vater, vergib ihm. Vielleicht 3 Stunden später, wo dir in den Sinn kommt, nein, das ist Blödsinn, das funktioniert nicht. Und wieder, Vater, vergib ihm. Und dann kommt es am nächsten Tag vielleicht schon wieder. Vater, vergib ihm. Ich glaube fest, das ist eine tägliche Trainingseinheit, wenn man in so einer Situation ist, zu vergeben. Der Petrus hat Jesus einmal gefragt, wie oft muss ich denn vergeben? Wie oft ist denn nicht eigentlich 7-mal genug? Also, wenn ich einmal vergibe, es kann wieder raufkommen und der andere kann vielleicht nochmal blöd sein. Ein 2. Mal, ein 3. Mal, irgendwann muss es, also 7-mal ist ja eigentlich schon viel. Wie oft muss ich vergeben? Und Jesus antwortet ihm nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Gute Mathematiker wissen, das ist 490-mal. Strichliste. 490-mal. Jetzt nimm dir aber vor, ich muss 490-mal pro Tag vergeben. Hast du so oft jemandem schon mal vergeben? 490-mal pro Tag. Was Jesus eigentlich will sagen, du immer vergeben. Weil du dreist dem anderen sonst etwas nach und bist selber belastet. Und weil Jesus weiss, intellektuell mit dem Kopf vergeben können wir vielleicht, aber unser Gefühl meldet sich irgendwann und sagt, was denn? Dem habe ich vergeben? Nein, das geht nicht. Das muss zurückgezahlt werden. Ich weiß nicht, ob nur ich das kenne oder ob ihr das auch kennt, dass das im Herz wie so einfach aufploppt. Und dass es immer wieder kommt. Und ich glaube fest, das ist eine tägliche Trainingseinheit, die wir machen müssen. Eingangs haben wir aus Sprüchen 4,23 gelesen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also es geht darum, dass du den Find entlarvst und dein Herz, dein Innenleben davor schützt und sagst, okay, ich vergibe. Ich tue den Zorn, die Schuld benennen, aber ich lasse los und das dem anderen nicht nachträgen. Sprüche 25, 28 steht etwas Interessantes. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Dort sind ja die Städte geschützt worden durch Mauern. Und ein Mann, wo, ich könnte auch sagen, eine Frau, Person, wo ihren Zorn nicht loslässt, deres Herz ist für den Find offen, wie wenn kein Mauer drumherum ist. Du bist angreifbar ohne Ende. Aus dem Grund ist das so wichtig, zu vergeben. Und ganz wesentlich ist dabei, Du wirst dich wahrscheinlich nie danach fühlen, jemandem zu vergeben, der gemein war. Wo etwas Falsches gesagt hat, wo dich betrogen hat, wo vielleicht sogar mit deinem Ehepartner fremdgegangen ist. Was auch immer. Du wirst dich nie danach fühlen, einem anderen Wille zu vergeben. Weil es so untypisch ist. Ich muss ihm das doch nachdrehen. Also, der muss dafür büßen. Der ist mir etwas schuldig. Du wirst dich nie danach fühlen, aber tu es trotzdem. Mach es einfach. Denn da, wo wir es trotzdem tun, da trainierst du dein Herz. Und dein Herz wird mit der Zeit gesund. Schaut, das wäre so, ich weiß nicht, wer von euch gern geht joggen. Wenn ihr am Abend von der Arbeit kommt, fix und fertig, dann geht man doch am liebsten in die Wohnung, dort ansitzen und sagt, jetzt ist einmal gut. Und du weißt vielleicht, ja, es wäre eigentlich gut, ich könnte noch ein bisschen etwas für meine Pumpe tun, fürs Herz, für die Gesundheit. Es gibt sehr wenig Leute, die ich kenne, wo, wenn sie von einem geschäftigen Tag heimkommen, wo sich so motivieren können, dass sie sagen, hey, wow, ich bin super, ich gehe joggen, ich freue mich drauf. Wenn du dich aber überwunden hast und gegangen bist, merkst du plötzlich, wie es gut tut und wie du etwas für deine Gesundheit, für deine Pumpe gemacht hast. Und so ist es auch bei dem Zorn und mit dem Vergehen. Tu es einfach. Und du wirst merken, wie es dir gut tut und wie du etwas für die Gesundheit von deinem Herz tust. Wenn du das tust, was richtig ist, auch in Bezug auf Vergebung, ist es gar nicht relevant, ob du dich danach fühlst oder nicht. In dem, dass du es tust, wirst du gesund. Ich habe das selber bei mir erlebt, wie ich auf eine Situation, auf Leute wütend war, weil ich mich missverstanden gefühlt habe. Und ich habe gedacht, ihr seid mir etwas schuldig. Und habe es irgendwann gemerkt, dass ich das nachträge. Und habe die tägliche Trainingseinheit gemacht und gemerkt, ich muss immer wieder auf den Punkt zurückkommen und sagen, ich vergebe. Ich lege das an, ich benenne es und vergib. Und wenn du das tust, wirst du genauso wie ich merken, irgendwann geht die bittere Wurzel wie weg. Du merkst plötzlich, wenn ich an die Situation denke, dann tut mir das nicht mehr weh. Dann steigt der Zorn nicht mehr auf, dann kommt der Zorn, die Wut nicht auf die anderen Leute. Sondern du merkst, es ist wie ein Frieden über dem. Du hast zwar nicht vergessen, was war, aber es hat keine Auswirkung mehr auf dein Leben, auf dein Herz, auf deine Gesundheit. Und ich will euch mitgeben, schaut mal an euer Herz, an wo steht dein Herz. Wo sind so Momente, wo etwas aufploppt und eigentlich wie innerlich so ein Zorn, so eine Wut aufkommt? Schaut bitte daran her, wenn ihr geistlich gesund seid. Schaut daran her und streckt Jesus an. Wieso kannst du viel unbelasteter nachher weitergehen? Und das ist vielleicht eine ganze Phase, wo du das immer wieder musst ablegen. Wo du immer wieder musst sagen, ich vergebe. Aber du wirst feststellen, wie das dein Herz verändert. Und wie du immer mehr in die Freiheit, auch im Herz, hineinfindest, wo Jesus dir eigentlich gibt. Ich würde jetzt gerne miteinander noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen wissen, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du uns vergehst. Dass du mir vergehst. Und das ist gewaltig, wenn ich mir vorstelle, was das bedeutet für mich. Und du siehst die Situationen, wo jetzt jedem Einzelnen vielleicht auch durch den Kopf gehen, wo in uns deine Zorn und Wut aufkommt. Wo wir an Personen oder an Situationen denken, wo wir denken, hey, du schuldest mir etwas. Ich habe ein Recht darauf, zornig zu sein. Und ich danke dir, dass du nicht nur uns vergehst, sondern dass wir auch befähigt sind, anderen zu vergeben. Und ich danke dir, dass du uns in dieser täglichen Trainingseinheit begleitest. Dass du uns daran erinnerst, wenn die Wut aufkommt, der Zorn aufkommt, dass wir es dir immer neu wieder hinlegen. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen mit dem auch gesund machst. Und dir ist es Anliegen, dass wir gesunde Herzen sind, dass wir in dieser Freiheit, die du für uns erkauft hast, können leben und uns können in dem bewegen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mein König und Herr bist. Und dass du genau gezeigt hast, wie wir können mit diesen Sachen umgehen. Hilf du uns, das im Praktischen auszuüben. Amen.